in Ephesians 6:12, and I'm giving you the Prince version. For our wrestling match is not against persons with bodies.
Paulus sagt in Epheser 6:12 in der Prinz-Version: Denn in unserem Ringkampf kämpfen wir nicht gegen körperliche Personen, sondern gegen Herrschaften und die Machtbereiche ihrer Autorität, gegen die Weltbeherrscher der derzeitigen Finsternis, gegen geistliche Mächte oder Heerscharen der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist eine Beschreibung des feindlichen Reiches, das wir überwinden müssen. In 2. Korinther 10 sagt Paulus, dass Gott uns die angemessenen Waffen dafür gegeben hat, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also sind sie geistlich und mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Da wir zwangsläufig in diesen Konflikt verwickelt werden, ermahnt Paulus uns, die Verteidigungswaffen zu nehmen und zu gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Gestern besprachen wir die 6 Teile der Waffenrüstung nach Epheser 6, 13-17. Beginnend mit Vers 14, der erste Teil der Waffenrüstung, der Gürtel der Wahrheit. Zweitens, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Drittens, die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums. Viertens, der Schild des Glaubens. Fünftens, der Helm des Heils, also die Hoffnung. Und sechstens, das Schwert des Geistes, das gesprochene Wort Gottes. Wenn wir diese 6 Teile richtig angezogen haben, sind wir von Kopf bis Fuß perfekt geschützt, außer am Rücken. Und deshalb sage ich immer, du kannst es dir nicht leisten, dem Teufel den Rücken zuzuwenden. Dazu noch ein weiterer Gesichtspunkt. Als Soldaten müssen wir uns in Reihen aufstellen, damit einer den Rücken des anderen schützen kann. Ich glaube, heute geht es darum, dass wir es uns nicht leisten können, allein zu sein. Wir müssen unseren Platz in einer disziplinierten, geordneten Gruppe finden, wo der eine den Rücken des anderen schützt. Doch trotz dieser Waffenrüstung haben wir uns im Grunde nur mit Verteidigung befasst. Die einzige Angriffswaffe ist das Schwert des Geistes und die reicht nur, soweit der Arm reicht. Ich habe oft gesagt, dass man noch nicht am Ende angelangt ist, wenn in der Bibel 6 gute Dinge aufgezählt werden. Denn wenn es 6 gute Dinge gibt, dann gibt es auch noch ein 7. Und ich glaube, das gilt auch hier. Im 18. Vers wird eine 7. ganz entscheidende Angriffswaffe erwähnt. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Charles Wesley bezeichnete diese Waffe in einer seiner Hymnen als die Waffe allen Betens. Gebet ist die stärkste aggressive geistliche Waffe, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen verstehen und lernen, wie man die Waffe allen Betens einsetzt. Bitte beachtet, dass Paulus in Vers 18 Wachen im Zusammenhang mit Gebet nennt. Das Wort bedeutet uns heute nicht mehr allzu viel, doch Wachen heißt wach bleiben, wenn andere schlafen. Ihr wisst, dass die Nacht in 4 Nachtwachen eingeteilt wird, 4 Zeiten, in denen die Wachen wach bleiben müssen, während die anderen schlafen. Wenn Paulus von Wachen spricht, dann meint er damit nicht nur, dass wir tagsüber beten oder dann, wenn wir ohnehin wach sind, sondern dass wir uns den Schlaf vorenthalten, um weiter beten zu können. Ich glaube, der Bibel ist dieser Punkt sehr wichtig, wie 2 Schriftstellen exemplarisch verdeutlichen. Jesaja 62,6. Hier sagt der Herr, auf deinen Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Wenn du ein Wächter Gottes wirst, musst du deine Gebetswache nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht fortsetzen. Und wenn es darum geht, Gottes Willen für Jerusalem durchzubeten, dann reicht es sicher nicht aus, nur am Tag zu beten. Die zweite Passage finden wir in Lukas 18, wo Jesus zunächst das Gleichnis von der Witwe erzählt, die hartnäckig und unverschämt zum ungerechten Richter kam, bis dieser ihr schließlich Recht gab. Und Jesus sagt dann im Vers 7, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Gott erwartet von uns, dass wir Tag und Nacht zu ihm schreien. Ich stelle fest, dass Gott Christen in vielen Bereichen anleitet, Gebetsketten zu bilden, bei denen immer jemand betet, jede Stunde, am Tag und in der Nacht und jeden Tag der Woche. Ich glaube, dass dies im Rahmen der Gebetsoffensive, die Gott von uns sehen möchte, notwendig sein wird. Der zweite Faktor, der das Gebet stärkt und intensiviert, ist das Fasten. Immer wenn Gottes Volk ein dringendes Gebetsanliegen hatte, unterstützten sie ihr Gebet mit Fasten. Somit kann man sagen, dass diese aggressive Waffe des Betens durch Wachen, also nachts zum Gebet aufbleiben, und Fasten, also nichts essen, damit man hingegebener beten kann, ergänzt wird. Mit anderen Worten, das alles hat was mit Selbstverleugnung zu tun. Zwei Dinge, die unser Körper unbedingt braucht, sind Essen und Schlafen. Doch wenn wir in der Schlacht wirklich zur Festung Satans vorstürmen wollen, werden wir uns in gewissem Maße Essen und Schlaf vorenthalten müssen. Das ist meiner Meinung nach das biblische Muster. Ich glaube, dass kein wichtiger Sieg im Reich Gottes ohne Selbstverleugnung errungen wird. Jesus sagte ja, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Es gibt keinen Fortschritt im Christenleben, keine bleibende Frucht ohne Selbstverleugnung. Und was das Gebet betrifft, bedeutet Selbstverleugnung, dass man sich selbst Essen vorenthält durch Fasten und Schlaf durch Wachen. Ich möchte euch zur Illustration dessen, dass Gebet eine Waffe ist, ein Bild vor Augen malen, das ich sehr anschaulich finde. Die vielleicht gefährlichsten Waffen, die wir heute kennen, sind die sogenannten Interkontinentalraketen, die von einem Kontinent abgeschossen werden können und mit erschreckender Zielgenauigkeit eine Stadt auf dem anderen Ende der Erde treffen können. Das ist wohl die stärkste militärische Waffe, die wir uns heute vorstellen können. Stellt euch nun aggressives Gebet einmal als eine Interkontinentalrakete vor, die ihr auf die Bollwerke Satans abschießen könnt und die mit unfehlbarer Genauigkeit die Bollwerke Satans in der unsichtbaren Welt zerstört. Anhand dieses Bildes von der Interkontinentalrakete möchte ich aggressiven Gebetskampf veranschaulichen. Zunächst eine grundlegende Tatsache, die wir verstehen müssen, wenn wir in den Kampf ziehen. Jesus Christus hat am Kreuz Satan ein für allemal restlos und total besiegt. Satan wird nicht besiegt werden, er wurde bereits besiegt. Wir sollen ihn nicht besiegen, sondern vielmehr den Sieg umsetzen, den Jesus bereits errungen hat. Wenn dies nicht unser Ausgangspunkt ist, werden wir meiner Meinung nach Satan und seinem Reich nie wirklich Probleme bereiten. Darüber könnte man mehrere Abende sprechen, aber ich will nur eine Bibelstelle herausgreifen, um diese Tatsache zu erhärten. Kolosser 2, 13 bis 15. Diese Passage beschreibt, was Gott durch Jesus am Kreuz in Bezug auf den Teufel vollbracht hat. Wir entnehmen ihr drei Dinge, die logisch aufeinander aufbauen. Ich lese diese drei Verse vor und kommentiere sie kurz. Kolosser 2,13: Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er, Gott, mitlebendig gemacht mit ihm, Christus, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Beachtet, Gott, der Vater, hat dies durch Christus getan. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, dem Kreuz, hat er den Triumph über sie gehalten. Der Tod Christi am Kreuz bewirkte die folgenden drei aufeinanderfolgenden Dinge. Wir müssen alle zusammen in der richtigen Reihenfolge betrachten, denn der dritte Punkt hängt von den ersten beiden ab. Erstens, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Das bezieht sich auf die Vergangenheit. Durch unseren Glauben an den Tod Christi können wir Vergebung für jede falsche, sündhafte Tat bekommen, die wir je begangen haben. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir wissen, dass nicht nur einige, sondern alle diese Dinge vergeben sind. Solange wir für einen Punkt keine Vergebung erlangen, bleibt ein Rest Schuld bestehen. Und solange ein Rest Schuld bleibt, sind wir Satan nicht ebenbürtig, da seine stärkste Waffe gegen uns die Schuld ist. In diesem Kampf geht es immer wieder um die Frage nach Gerechtigkeit oder Schuld. Um uns Gerechtigkeit zu erwirken, schafft Gott als erstes die Voraussetzungen dafür, dass wir Vergebung für jede vergangene, sündhafte Tat, die wir je begangen haben, erlangen können. Und ihr müsst euch fragen, weiß ich ganz sicher, dass mir all meine Sünden vergeben sind? Nicht nur 99,9%, sondern alle. Denn wenn dem nicht so ist, werdet ihr dem Teufel nicht viel Schrecken einjagen. Ich persönlich glaube, dass mir all meine Sünden vergeben sind. Zweitens, Vers 14, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Hier geht es nicht um Sünde. Wenn wir sagen, unsere Sünde sei getilgt, dann ist das in Ordnung. Doch der Herr spricht hier davon, dass das Gesetz als Weg zur Gerechtigkeit getilgt wurde. Durch den Tod Christi am Kreuz hat Gott dem Gesetz als Mittel und Weg, um Gerechtigkeit zu erlangen, ein Ende gesetzt. Das Gesetz ist nicht mehr der Standard für Gerechtigkeit, den wir erreichen müssen. Hierzu kurz Epheser 2, 15, wo es nochmal darum geht, was Jesus am Kreuz vollbrachte. In seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Christus hat das Gesetz als Weg zur Gerechtigkeit abgeschafft, außer Kraft gesetzt, beendet. Es ist nicht länger der Weg oder Maßstab, der von einem Gläubigen gefordert wird. Im Römer 10, 4 lesen wir, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Wenn du an Christus glaubst, dann ist aufgrund des Todes Christi das Gesetz für dich nicht mehr der Weg zur Gerechtigkeit. Du musst nicht mehr das Gesetz halten, um vor Gott gerecht zu sein. Es ist eine absolut grundlegende Wahrheit, dass du von den Anforderungen des Gesetzes befreit wirst, um die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus zu erlangen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Christen in einer Art Zwielicht leben, teils im Licht der Gnade, teils im Dunkel des Gesetzes. Sie wissen nicht wirklich, auf welche Seite sie gehören. Oft haben sie noch irgendwie Schuldgefühle, weil sie meinen, sie hätten gegen ein imaginäres Gesetz verstoßen, das sie eigentlich hätten halten sollen. Gehen wir zurück zu Kolosser 2. Ich möchte euch darauf hinweisen, welchen Schluss Paulus aus dem zieht, was Gott durch Christus am Kreuz vollbrachte. Vers 16, deshalb richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Das ist ein Gebot. Wenn du an Christus glaubst, darfst du dich bezüglich dessen, was du isst und trinkst, welche Festtage du einhältst oder ob du dich an den Sabbat hältst, von niemandem richten lassen. Der Tod Christi am Kreuz hat das alles getilgt. Ist euch das Wörtchen deshalb am Anfang aufgefallen? Weil Gott das durch das Kreuz vollbracht hat, deshalb richte euch nun niemand. Wenn ein 7-Tage-Adventist mit mir über den Sabbat sprechen will, sage ich ihm, die Bibel gestattet mir nicht, mich von dir wegen meines Umgangs mit dem Sabbat richten zu lassen. Wenn ich es tue, bin ich ungehorsam. Und das ist meiner Meinung nach das größte unterschwellige Problem, mit dem sich Christen herumschlagen. Ich habe mich immer gefragt, warum Römer 7, in dem es um das Gesetz geht, als letztes Hindernis vor Römer 8 steht. Das ganze lange 7. Kapitel dreht sich um das Gesetz. Paulus hat schon über die Sünde gesprochen, in Kapitel 6 über den alten Menschen. Was sollte da noch übrig bleiben? Die Antwort lautet, das letzte Hindernis auf dem Weg zur Gnade ist das Gesetz. Und Paulus verwendet das ganze 7. Kapitel des Römerbriefs, um das Gesetz als Anforderung oder Weg zur Rechtfertigung zu tilgen. Erst dann kommt das 8. Kapitel mit den wichtigen Worten, beginnt es, deshalb gibt es. Wieso deshalb? Aufgrund von Römer 7 gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus sind. Solange wir meinen, wir müssten in irgendwelcher Hinsicht das Gesetz halten, werden wir in gewissem Maße unter Verdammnis stehen. Und solange du in gewissem Maße unter Verdammnis stehst, kannst du nicht in Römer 8 leben. Denn das Tor zu Römer 8, also zum geisterfüllten Leben, zu Freude und Frieden, ist die einfache Aussage, deshalb gibt es jetzt keine Verdammnis. Das Problem ist nur, dass sich die meisten religiösen Menschen ganz besonders religiös fühlen, wenn sie sich ein wenig schuldig fühlen. Sie würden sich unsicher fühlen, wenn sie sich auf einmal nicht mehr schuldig fühlen würden. Und interessanterweise drehen sich die meisten Hymnen, die in der Kirchengeschichte geschrieben wurden, um die Sünde. Schaut euch nur an, wie der Durchschnittschrist am Sonntag aus dem Gottesdienst kommt. Er sieht fromm und schuldig aus. Und der Teufel will diesen Zustand aufrechterhalten, denn die Frage ist ja, Gerechtigkeit oder Schuld? Und zurück zu Kolosser 2. Wir sprachen schon über Vers 13. Er hat uns all unsere Vergehungen vergeben. Und über Vers 14. Er hat das Gesetz als Weg zur Rechtfertigung abgeschafft. Die Folge dieser beiden Dinge wird in Vers 15 erläutert. Also drittens, Gott hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Das sind die Dinge, über die wir bereits sprachen. Satans Reich in der Himmelswelt, Mächte und Gewalten. Gott hat sie besiegt und ihnen all ihre Waffen abgenommen. Jeder Christ muss wissen, dass Satan keine Waffen mehr hat. Wir haben die Waffen bekommen, Satan wurden sie genommen. Wir haben es mit einem Feind zu tun, der nur mehr eine einzige Waffe hat. Welche? Bluff. Doch diese Waffe setzt er meisterhaft ein. Wie hat Gott Satan seine Waffen abgenommen? Indem er ihm das Recht nahm, uns Schuldgefühle zu geben. Solange er uns Schuldgefühle gibt, hat er Macht über uns. Wir werden am Ende dieser Lehre sehen, dass er der Verkläger der Brüder ist. Sein Hauptziel in Bezug auf die Gläubigen ist, sie zu verklagen und ihnen auf diese Weise Schuldgefühle zu geben. Die ganze Schlacht dreht sich um die Frage nach Gerechtigkeit oder Schuld. Unsere Schuld wurde weggenommen. Unsere Gerechtigkeit ist uns durch den Kreuzestod Jesus sicher. Deshalb können wir nun mit uneingeschränkter Zuversicht in den Kampf ziehen. Nach diesen grundlegenden Gedanken möchte ich kurz zu dem Bild von der Interkontinentalrakete zurückkehren und sagen, dass es drei zentrale Waffen gibt, die uns als Christen in diesem Kampf an die Hand gegeben wurden. Ich behaupte nicht, es wären die einzigen, aber ich denke, es sind die wichtigsten. Erstens, das Wort Gottes, zweitens, der Name Jesu, drittens, das Blut Jesu. Ich wiederhole sie kurz. Erstens, das Wort Gottes, zweitens, der Name Jesu, drittens, das Blut Jesu. Als nächstes müssen wir wissen, wie diese Waffen abgeschossen werden. Wie starten sie von unserer Abschussrampe? Die Antwort lautet, es gibt nur einen Kanal, durch den geistliche Waffen abgeschossen werden, der Mund. Alle geistlichen Waffen gehen durch den Mund. Schlagt Psalm 8, 2 bis 3 auf. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast über die Himmel. Das bestätigt, was ich schon sagte, es gibt einen Ort oberhalb des Himmels. Welche Waffe wird hier erwähnt? Vers 2, der Name des Herrn. Wie wird die Waffe eingesetzt? Vers 3, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht bereitet um deiner Bedränger willen und um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Beginnen wir hinten. Wer ist der Feind und der Rachgierige? Satan. Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, wie wir den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen bringen können. Was heißt zum Schweigen bringen? Er muss den Mund halten. Ist es nicht gut, dass wir eine Möglichkeit haben, den Teufel zum Schweigen zu bringen? Wir müssen wissen, was damit gemeint ist. Dort heißt es auch, um deiner Bedränger willen, in der Mehrzahl. Und ich denke, der Feind und der Rachgierige ist Satan, doch die Bedränger, Mehrzahl, sind die anderen geistlichen Mächte, die Satan unterstehen und gegen uns gerichtet sind. Weil diese Bedränger gegen uns gerichtet sind, hat Gott uns Macht gegeben. Woher kommt sie? Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge. Unschuldige Menschen wie du und ich, die keinen Löwen verscheuchen könnten, können dem Teufel gegenübertreten, vorausgesetzt, sie kennen die Waffen, die Gott ihnen gegeben hat. Merkt euch Psalm 8 ein und schlagt Matthäus 21, 16 auf. Jesus ist im Tempel und die kleinen jüdischen Kinder laufen im Tempel fröhlich, aufgeregt hin und her und sie rufen Hosanna dem Sohn Davids. Die Pharisäer und Tempelaufseher beschweren sich bei Jesus über den Lärm und fordern ihn auf, die Kinder zum Schweigen zu bringen. Doch als Antwort zitiert Jesus Psalm 8, 2. Jesus sagte zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir vollkommenes Lob bereitet. Das ist ein göttlicher Kommentar zu Psalm 8, 2. David sagte, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht bereitet. Jesus sagte, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir vollkommenes Lob bereitet. Was können wir dem entnehmen? Die Macht, die für das Volk Gottes bereit liegt, ist vollkommener Lobpreis. Mit anderen Worten, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir Gott mit unserem Mund in vollkommener Weise preisen, werden wir den Teufel zum Schweigen bringen. Kein Wunder, dass der Teufel die Wahrheiten des Lobpreises bekämpft. Kein Wunder, dass er den Leuten einredet, preise ihn einfach nur im Herzen, sei nicht so demonstrativ, werde ja nicht gefühlsbetont, bleib eher ruhig. Die Pharisäer sagten dasselbe. Sie sagten, der Lärm gefällt uns nicht. Jesus sagte, dadurch wird der Teufel zum Schweigen gebracht. Eine hervorragende Antwort, wenn man darüber nachdenkt. Ich möchte nur Folgendes festhalten. Die Waffen, die den Teufel zum Schweigen bringen, kommen aus unserem Mund. Gehen wir zur Offenbarung 16, Vers 13. Dort sehen wir, dass nicht nur die Waffen der Gerechtigkeit aus dem Mund kommen, sondern auch die Waffen der Sünde. Offenbarung 16, 13. Teil der Offenbarung, die Johannes auf der Insel Patmos bekam. Er sagt, und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche. Woher kamen sie? Aus dem Mund der Diener Satans. Die Waffen der Gerechtigkeit kommen aus dem Mund der Kinder Gottes. Die Waffen der Bosheit kommen aus dem Mund der Diener Satans. Daraus schließen wir, dass die Seite gewinnen wird, die ihren Mund richtig einsetzt. Je nachdem, was wir mit unserem Mund tun, werden wir gewinnen oder verlieren. Ich fand es immer schon sehr aufschlussreich, dass die unreinen Geister mit Fröschen verglichen werden. Ich habe an Orten gelebt, wo Frösche weit verbreitet waren, zum Beispiel in Israel und in Florida. Dann ist mir das ein oder andere an ihnen aufgefallen. Am Tag sind sie immer ruhig. Man hört sie nie am Tag quaken. Doch im Dunkeln, vor allem wenn es regnet, kommen sie heraus und beginnen zu quaken. Und dann quaken sie stundenlang. Es ist immer dasselbe Gequake. Und das wird hier mit der Aktivität von unreinen Geistern in Beziehung gesetzt. Für mich ist das eine herrliche Veranschaulichung politischer Propaganda. Man verbreitet immer und immer wieder dieselben Lügen. Man isoliert eine Nation oder eine Gruppe von Menschen von anderen Formen der Kommunikation und bombardiert sie unaufhörlich mit Froschgequake, bis sie ganz benommen sind und ihr Denken gefangen genommen ist. Jede Form der Diktatur in diesem Jahrhundert, sei es Faschismus, die Nazis oder Kommunismus, kam im Grunde mit demselben Mittel an die Macht, mit Froschgequake. Die Geister der politischen Propaganda, die im Dunkeln unaufhörlich und immer wieder dieselben sorgsam ausgesuchten Lügen verbreiten. Wenn man die geistlichen Mächte sieht, die im Hintergrund stehen, bekommt man ein recht gutes Bild von der aktuellen politischen Lage. Einerseits das Froschgequake durch viele Münder, andererseits die Kinder Gottes, die Gott das Opfer vollkommenen Lobpreises bringen. Und wenn wir es gut und lange genug tun, können wir die Frösche zum Schweigen bringen. Das können wir daraus lernen. Als nächstes müssen wir wissen, wie diese Waffen angetrieben werden, welche Kraft befördert die Waffen an den Ort, an dem sie eingesetzt werden. Und es gibt nur eine Form der Kraft, den Heiligen Geist, und das ist meine Überzeugung. Schlagen wir kurz Epheser 3, 20 auf. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Im Textzusammenhang wird klar, dass es ums Gebet geht. Gott vermag über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken. Paulus fehlen hier die Worte, um die Kraft des Gebets zu beschreiben, aber auf jeden Fall geht es weit über das hinaus, was wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Mit anderen Worten, die Effektivität unseres Gebets hängt von der Kraft ab, die durch uns wirkt. Gehen wir kurz zu 1. Korinther 4, 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Nicht unsere Worte sind entscheidend, sondern die Kraft, die in diesen Worten steckt. Zwei Leute können genau dasselbe sagen. Ich befehle dir zu weichen, Satan. Doch wenn der eine es sagt, geschieht nichts. Wenn es der andere sagt, geschieht alles. Worin liegt der Unterschied? Nicht in den Worten, sondern in der Kraft. In dem Maß, wie der Heilige Geist in den Worten ist, die wir beten, werden diese Worte effektiv. Und wenn der Heilige Geist in unserem Gebet frei wirken kann, vermag Gott durch diese Kraft über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken. Greifen wir erneut das Bild von der Interkontinentalrakete auf. Diese Flugkörper werden von Computern gesteuert, die in bestimmter Weise programmiert sind. Analog dazu glaube ich, dass wir für unsere Gebete eine Computerprogrammierung brauchen, damit sie das richtige Ziel treffen. Ich glaube, der Heilige Geist nimmt diese Programmierung vor. Schlagen wir Römer 8, 26 bis 27 auf. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Paulus sagt, jeder hätte in gewissem Maße diese Schwachheit. Das ist keine körperliche Krankheit, sondern eine Schwäche des Denkens und des Verstehens, die sich so auswirkt, dass wir nicht wissen, wofür und wie wir beten sollen. Ich habe Christen in vielen Ländern gefragt und kein einziger bestritt, dass er auch diese Schwäche hätte. Es gibt Zeiten, in denen wir nicht wissen, wofür wir beten sollen. Oder wir wissen, wofür wir beten sollen, wissen aber nicht wie. Gott hat uns eine Kraft und Weisheit gegeben, die uns helfen soll, den Heiligen Geist. Er weiß, wofür und wie wir beten sollen. In dem Maße, wie wir uns dem Heiligen Geist unterordnen und uns von ihm leiten lassen, werden unsere Gebete effektiv. Das Geheimnis des Gebets ist die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Gebete ohne den Heiligen Geist sind lediglich religiöse Übungen oder bloße Worte. Die einzige Kraft, die unsere Gebete effektiv macht, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Machen wir nun eine kurze Wiederholung. Wir sagten, es gebe drei zentrale geistliche Waffen: das Wort Gottes, der Name Jesu, das Blut Jesu. Wir sagten, dass alle geistlichen Waffen, die guten wie die schlechten, durch den Mund abgeschossen werden. Gott hat sich für seine Waffen die Münder von Unmündigen und Kindern ausgesucht. Wir hielten fest, dass diese Waffen angetrieben werden müssten und dass diese Triebkraft der Heilige Geist wäre. Sie müssten zudem Computer programmiert werden, um ihr Ziel zu erreichen, und diese Programmierung nimmt auch der Heilige Geist vor. Mit anderen Worten, wenn es ums effektive Beten geht, sind wir voll und ganz vom Heiligen Geist abhängig. Und Paulus sagte ja in Epheser 6,18, mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist, im Heiligen Geist. Ich möchte nun etwas ins Detail gehen. Meiner Meinung nach gibt es vier Möglichkeiten, wie diese Waffen aus unserem Mund abgeschossen werden. Ich werde sie kurz erklären. Es gibt vier verschiedene Dinge, die wir mit unserem Mund tun können, um diese geistlichen Waffen abzuschießen. Erstens Gebet, zweitens Lobpreis, drittens Zeugnis, viertens Predigt. Die Predigt kommt zum Schluss, weil man entgegnen könnte, dass ja nicht alle Christen zum Predigen berufen sind. Doch was die anderen drei betrifft, sind meiner Überzeugung nach alle Christen dazu berufen, zu beten, zu preisen und Zeugnis zu geben. Das sind also die vier wichtigsten Abschussmöglichkeiten. Erstens Gebet, zweitens Lobpreis, drittens Zeugnis, viertens Predigt. Ich möchte nun für jedes ein Beispiel aus der Apostelgeschichte nennen. Beginnen wir mit einem Beispiel für Gebet aus Apostelgeschichte 4. Die Leiter der Urgemeinde trafen zum ersten Mal auf ernsthaften Widerstand, da die religiösen und säkularen Führer ihres Volkes ihnen verboten hatten, weiterhin im Namen Jesu zu predigen. Ihr wisst ja, dass alles, was im Evangelium enthalten ist, nur durch den Namen Jesu freigesetzt wird. Mit anderen Worten, ohne den Namen Jesu ist das Evangelium ineffektiv. Ob es sich um Sündenvergebung, Krankenheilung, Geistestaufe oder Befreiung handelt, alles geschieht im Namen Jesu. Und wenn wir den Namen Jesu nicht mehr gebrauchen dürften, würden unsere Predigten ineffektiv werden. In Apostelgeschichte 4,17 lesen wir, wie man der Urgemeinde den Mund verbieten wollte. Das heißt, aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, lasst uns sie ernstlich bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Danach riefen sie die Apostel zu sich und befahlen ihnen, nicht mehr im Namen Jesu zu reden und zu predigen. Versteht ihr, das war eine gewaltige Krise, da dadurch die Verbreitung des Evangeliums völlig eingestellt wurde. Die Apostel gingen zurück zu ihren Glaubensgeschwistern und begannen zu beten. Sie aktivierten die Waffe des Gebets. Das wird in Vers 23 folgende so beschrieben. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist Gott. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist Gott. Eine konzertierte, zielgerichtete und gemeinsame Gebetsaktion. Wie sah das wohl aus, wenn sie einmütig ihre Stimme zu Gott erhoben und beteten? Was meint ihr? Nun, da ist eure Vorstellung genauso legitim wie meine, doch ich bin der Auffassung, dass einer von ihnen vom Heiligen Geist inspiriert wurde, das passende Gebet zu sprechen, und die anderen standen im Geist hinter ihm und sagten Amen. Doch eine Person war das Sprachrohr, doch dass jenes vom Geist inspirierte Gebet kam, das in dieser Situation notwendig war. Achtet auf zwei Details des Gebets. Die Jünger zitierten immer wieder das Wort Gottes. Vers 24, 25, Herr, du bist Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hat, warum toben die Nationen? Sie hielten Gott sein eigenes Wort hin, sie gründeten ihr Gebet auf das Wort. Am Ende sagten sie, und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Welche Waffe wird hier erwähnt? Der Name Jesu. Sie gebrauchten das Wort Gottes und den Namen Jesu. Ihre Gebete waren sozusagen das Vehikel für diese Waffen. Zudem beteten sie sehr konkret, gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Wir beten oft so vage, dass es uns gar nicht auffallen würde, ob Gott sie nun erhört oder nicht. Es braucht Mut, so ein Gebet zu sprechen. Sie sagten, Herr, wir brauchen Wunder und wisst ihr was, wir brauchen sie auch. Das hat eine zwingende Logik in sich. Wenn Wunder geschehen, kommt unsere große Chance. Wenn Gott sichtbare Wunder wirkt, musst du die Leute nicht mehr anbetteln, dir zuzuhören. Die kommen von alleine und fragen, wie konnte sowas geschehen? Das schenkt uns Kühnheit und das ist das Prinzip, nach dem die Urgemeinde verfuhr. Wir brauchen heute mehr sichtbare Wunder. Ich bin der Meinung, wenn wir die Bedingungen Gottes erfüllen und dafür beten würden, würden auch bei uns Wunder geschehen. Doch einige von uns sind so geistlich, dass sie gar keine Wunder mehr brauchen. Ich glaube jedoch, dass wir sie sehr wohl brauchen. Herr, ich möchte, dass du weißt, dass zumindest ich sie brauche. Wenn sie die anderen nicht brauchen, dann geh bitte nicht an mir vorbei, ich brauche sie. Was geschah, als sie so beteten? Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wiederum waren jetzt die Christen am Zug. Warte schon mal an einem Ort, der durch die Kraft Gottes physisch erschüttert wurde? Ich schon, ich betete einmal mit drei anderen Leuten in einem Auto in Ägypten. Der Wagen stand, der Motor war aus, doch als Gott in diesen Wagen kam, wackelte und vibrierte er, als würde man mit 80 auf einer holprigen Straße dahinsausen. Ich wusste, dass Gott zu mir sprach und ich sag's euch, er hatte meine Aufmerksamkeit. Die nächste Abschussmöglichkeit geistlicher Waffen ist der Lobpreis. Apostelgeschichte 16, 25 bis 26. Der Hintergrund ist recht unerwartet. Paulus und Silas wurden auf übernatürliche Weise durch eine Vision angewiesen, nach Philippi zu gehen. Sie fingen an, in Philippi das Evangelium zu verkündigen und alles lief gut an. Sie hatten eine schöne Wohnung, eine liebe Schwester namens Lydia kümmerte sich um sie, kochte für sie und wusch für sie. Und dann hat Paulus alles verpatzt. Was hat er getan? Don Basham schildert es immer so. Als sie einige Zeit später dort im Gefängnis saßen, sagte Silas zu Paulus, Paulus, alles lief hervorragend, bis du in den Befreiungsdienst eingestiegen bist. Und als du den Dämon aus diesem Mädchen ausgetrieben hast, geriet die ganze Stadt in Aufruhr. Das lässt sich aber nicht mit natürlichen Mitteln erklären. Satans Reich wurde gestört. Jesus hatte ja gesagt, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Satan hatte Angst und reagierte dementsprechend. Ich denke, er sandte eine zusätzliche Kohorte satanischer Engel aus, die Philippi in Aufruhr versetzten, mit dem Auftrag, gebietet diesem Treiben Einhalt, es entgleitet uns. Paulus und Silas waren vor dem Magistrat, wurden entkleidet, geschlagen, ins Gefängnis geworfen und ihre Füße in Eisen gelegt. Was würdet ihr dann tun? Lesen wir in Apostelgeschichte 16, 25 bis 26, was sie taten. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu, sie hatten in diesem Gefängnis sowas noch nie gehört. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Wiederum setzten diese übernatürlichen Waffen des Gebets und des Lobpreises Gottes übernatürliche Kraft in einer Art und Weise frei, dass sie sichtbare Auswirkungen in der physischen Welt zeigten. In Apostelgeschichte 4 wurde das Haus erschüttert, in Kapitel 16 das Gefängnis bis in die Grundfesten erschüttert. Die Türen öffneten sich und die Fesseln lösten sich. So wird geistliche Kraft freigesetzt, die in der sichtbaren Welt offensichtliche Wunder wirkt. Danach bot sich wiederum den Christen ein Betätigungsfeld. Sie mussten dem Gefängniswärter nicht erst sagen, dass er ein Sünder sei. Er rannte herein und sagte zu seinen Gefangenen, helft mir, wie kann ich gerettet werden? Wenn wir den Kampf in der unsichtbaren Welt gewinnen, bieten sich uns große Gelegenheiten. Man bekommt Gelegenheiten, man hat die Initiative, wenn man in der unsichtbaren Welt den Kampf gewinnt. Das nächste Beispiel, die Predigt. Aus bestimmten Gründen nehme ich die Predigt vor dem Zeugnis dran. Zum Thema Predigt schlagen wir Apostelgeschichte 19, 8 bis 10 auf. Hier wird der Dienst des Paulus in Ephesus beschrieben. Es heißt, er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus, eine bestimmte Philosophenschule, die quasi ihre Räume zur Verfügung gestellt hatte. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Das ist vermutlich die längste in der Bibel aufgezeichnete Zeitphase, in der Paulus an einem Stück predigte. 2 Jahre lang predigte er jeden Tag an einem Ort in einem Versammlungssaal. Was geschah? Das Wort Gottes ging von dieser größten Stadt aus in die ganze Provinz Asien, deren Hauptstadt Ephesus war. Wenn Gott uns dazu bringt, die richtige Botschaft zu predigen, hat er Freude daran, sie auf übernatürliche Weise zu bestätigen. So lesen wir in den folgenden Versen von dieser Bestätigung. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Mir gefällt das Wort ungewöhnlich, denn es besagt im Grunde, dass Wunder dort schon gewöhnlich waren, Gott jedoch manchmal ungewöhnliche Wunder tat. Ich persönlich bin schon ganz dankbar für gewöhnliche Wunder, doch für ungewöhnliche bin ich besonders dankbar. Was waren nun diese ungewöhnlichen Wunder? Zitat, sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheit von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Ich habe selbst Fälle erlebt, in denen genau so etwas geschehen ist. Wenn die Dinge für Gott gut laufen, nimmt der Teufel daran Anstoß und versucht einen Gegenangriff. In diesem Fall beobachtete eine Gruppe jüdischer Exorzisten, die nicht an Jesus glaubten, dass die Dämonenaustreibungen des Paulus wirklich funktionierten und sagten sich, das probieren wir auch. Sie nahmen sich einen dämonisierten, gewalttätigen Mann vor und sagten zu ihm, wir beschwören dich bei dem Jesus, den Paulus predigt. Doch die Antwort des Dämons ist beinahe legendär. Der Dämon sagte, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich. Anders formuliert, Jesus erkenne ich an und Paulus kenne ich. Von diesem Paulus habe ich schon gehört. Er bereitet uns hier derzeit große Schwierigkeiten. Ich erkenne Jesus an und Paulus kenne ich. Und dann heißt es, und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf die Exorzisten los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Und ganz Ephesus hörte davon. Es war überall in den Schlagzeilen zu lesen. Wenn Dämonen offensichtlich aktiv werden, steht das gern in den Schlagzeilen. Ein Freund von mir ist Pastor in einer Stadt. Vor ungefähr 4 Jahren kündigte er in seiner Gemeinde an, dass er jeden Mittwochabend über Dämonenaustreibung predigen würde. Er sagte, es könnte sein, dass der Teufel etwas dagegen hat. Am dritten Mittwoch ging mitten in seiner Predigt die Tür zum Gemeindesaal auf und es kam ein Mann herein, der wie ein Tier brüllte und einen geladenen Revolver dabei hatte. Er stieß seinen Revolver einem der Diakone in den Rücken und zwang ihn, mit vorgehaltenem Revolver nach vorne zum Rednerpult zu gehen. Dann drohte er, den Diakon vor den Augen des Predigers umzubringen. Ich kenne die genaue Abfolge der Ereignisse nicht, aber es wurden 8 Schüsse abgefeuert. Und durch die Gnade Gottes traf kein einziger den Diakon oder den Pastor. Da der Revolver nun leer war, drehte sich der Mann um und wollte hinauslaufen. Am Gang saß jedoch ein professioneller Footballspieler, der den Mann im Gang zu Boden riss und überwältigte. Dann kam die Polizei und holte die 8 Kugeln aus dem Holz des Rednerpults und im näheren Umkreis. Und am nächsten Tag stand alles in den Schlagzeilen. Und so etwas Ähnliches spielte sich in Ephesus ab. Satan blies zum Gegenangriff. Nebenbei bemerkt, ungefähr ein Jahr später predigte ich in dieser Gemeinde. Als ich am ersten Abend ans Rednerpult gehen wollte, sagte der Pastor zu mir, ich denke, ich sollte dir sagen, dass man den Mann gerade eben freigelassen hat. Ich sag's euch, das bewog mich zu einigen zusätzlichen Gebeten an jenem Abend. Wir lesen in der Apostelgeschichte 19,17, was weiter geschah. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als Griechen, die zu Ephesus wohnten. Und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Es waren Gläubige, aber sie waren so wie viele Gläubige in unserer Zeit. Sie standen mit einem Bein im Reich Satans und mit dem anderen im Reich Gottes. Sie spielten immer noch mit okkulten und verbotenen Dingen herum. Doch an diesem Punkt gelangten sie zu der Überzeugung, dass Satan ein Verlierer ist. Sie beschlossen, den Kontakt mit ihm abzubrechen und sich auf die Seite Jesu zu schlagen. Sie kamen und bekannten, was sie getan hatten. Ephesus war eine Hochburg des Okkultismus. Dieses Ereignis erschütterte das ganze okkulte Bollwerk in Ephesus, weshalb wir auch in Vers 19 lesen, viele aber von denen, die vorwitzige Künste getrieben hatten, also Magie, Totenbeschwörung, Wahrsagerei, Astrologie, der ganze Bereich des Okkulten, viele von denen, die im Okkultismus verstrickt waren, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Eine Silberdrachme war gut und gerne $2 wert. Das hieße, dass die Bücher mindestens $100.000 wert waren. Und sie wurden verbrannt, weil die Leute den Kontakt mit Satan und dem Okkultismus brechen wollten. Vor kurzem besuchte ich eine recht wohlhabende Frau, die hohes gesellschaftliches Ansehen hatte. Sie hatte tief im Okkultismus gesteckt, war auf wunderbare und ganz kindliche Weise zu Jesus gekommen und ich wage es kaum euch zu sagen, was die Bücher wert waren, die sie verbrannte. Sie hatte etliche Erstausgaben von Büchern über Buddhismus und ich weiß, dass die Bücher, die sie verbrannte, an die $100.000 wert gewesen sein müssen. Das biblische Beispiel ist also recht aktuell. Lesen wir nun in Vers 20, wie das Wort Gottes dies alles zusammenfasst. Wie ließen sich die dramatischen Ereignisse in Ephesus erklären? Wir lesen in Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Welche Kraft stand hinter allem? Das Wort Gottes. Paulus hatte 2 Jahre lang das Wort gepredigt. Es hatte sich in ganz Asien verbreitet, Gott bestätigte es auf übernatürliche Weise, Satan wehrte sich dagegen, Gott war stärker und eine ganze Stadt erlebte eine Demonstration des Sieges Jesu. Abschließend betrachten wir uns die 4. Möglichkeit, wie geistliche Waffen abgeschossen werden, Zeugnis geben. Apostelgeschichte 1,8, die letzten Worte Jesu auf Erden. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Was soll die Geistestaufe vor allem bezwecken? Sie soll Kraft geben, um Zeugnis zu geben, habt ihr gesagt? Das akzeptiere ich, aber es ist nicht genau das, was Jesus sagte. Er sagte nicht, ihr werdet Zeugnis geben, sondern er sagte, ihr werdet Zeugen sein. Und das ist etwas anderes. Viele Menschen, die Zeugnis geben, sind keine Zeugen. Jesus bezog sich hier nicht darauf, mit dem Mund Zeugnis zu geben, sondern darauf, ein Zeuge zu sein. Das heißt, ein solches Leben zu führen, dass die Mitmenschen darauf veranlasst werden, über Jesus nachzudenken. Ja, das Reden gehört zum Zeugnisgeben dazu, aber es ist nicht alles. Und wir verwirren unsere Umwelt oft damit, dass unser Reden und unser Leben nicht zusammenpassen. Jesus wies darauf hin, was Vorrang hat, indem er sagte, ihr werdet Zeugen sein. Er sagte auch nicht, ihr werdet Zeugen einer bestimmten Erfahrung sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Ich kenne die Pfingstbewegung nun seit mehr als 30 Jahren. Wir haben oft den Fehler gemacht, dass wir Zeugen der Geistestaufe waren oder Zeugen der Zungenrede oder der Heilung. Und damit haben wir die Leute oft abgeschreckt. Als vor vielen Jahren die Jesus People auftauchten, fiel mir Folgendes an ihnen auf. Obwohl sie fast alle die Geistestaufe hatten, sprachen sie nicht in erster Linie über die Geistestaufe, sondern über Jesus. Das war Gottes Weisheit. Wenn du über Jesus sprichst, werden die Leute bald darauf wissen wollen, was du hast, und dann kannst du es ihnen erklären. Doch zwing es ihnen nicht auf, sondern lass sie nachfragen. Gehen wir weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Hier sehen wir, dass sich ihr Zeugnis zusehends entfaltete. Wir müssen den Unterschied zwischen Predigen und Zeugnis geben erkennen. Predigen heißt in erster Linie Wahrheiten aus der Heiligen Schrift darlegen. Zeugnis geben heißt erzählen, was der Herr für dich getan hat. Manche Leute, die nicht zum Predigen berufen sind, sind sehr effektiv beim Zeugnis geben. Ein Erlebnis, das ein Freund von mir vor einigen Jahren hatte, führte mir das deutlich vor Augen. Er war Alkoholiker gewesen, wurde auf wunderbare Weise gerettet, mit dem Geist erfüllt. Eines Tages kam er in einer geschäftlichen Angelegenheit in ein Restaurant mit einer Bar. Da saß ein Mann, den kannte er nicht, aber der Herr sagte zu ihm, gib diesem Mann Zeugnis. Er erwiderte, Herr, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll, ich kann nicht. Der Herr sagte nochmal, gib diesem Mann Zeugnis. Er erwiderte nochmal, Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Als der Herr zum dritten Mal sagte, gib diesem Mann Zeugnis, entgegnete mein Freund, Herr, ich kann nicht. Der Herr sagte, ich sagte nicht, du sollst ihn anpredigen, sondern Zeugnis geben. Erzähl ihm, was ich für dich getan habe. Das tat er dann auch. Seht ihr, Zeugnis geben heißt nicht predigen, sondern erzählen, was der Herr für dich getan hat. Jeder Christ sollte in der Lage sein, Zeugnis zu geben. Denn wenn der Herr nichts für dich getan hat, dann bist du kein Christ. Jesus wollte, dass das Zeugnis von seiner Auferstehung in aller Welt verbreitet werde. Hier steht ja auch, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Die wichtigste Tatsache, die wir hervorheben müssen, ist die, dass Jesus lebt. Wenn das stimmt, wird es die Aufmerksamkeit der Ungläubigen wecken, denn es ist fast 2000 Jahre her, dass Jesus starb und begraben wurde. Und wenn dieser Mann heute lebt, ist das die wichtigste Sache in der Geschichte. Und wir müssen es allen erzählen, dass Jesus lebt, und zwar ausgehend von dem, was wir selbst erlebt haben. Lesen wir nun, was die Kritiker in Apostelgeschichte 5,28 sagten. Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Preist dem Herrn, sie haben es jedem erzählt. Aber das geschah nicht nur durch eine kleine Gruppe von Predigern, sondern durch jeden Christen, der das Zeugnis von Jesus weitergab. Abschließend möchte ich noch Offenbarung 12, 7 bis 11 aufschlagen. Kurz zum Verständnis der Offenbarung ein paar Worte. Das heißt nicht, dass ich sie ganz verstanden hätte, aber im Grunde kann man die Offenbarung auf zweierlei Weise interpretieren. Es gibt den sogenannten historistischen Ansatz, der besagt, dass die in der Offenbarung geschilderten Ereignisse seit der Zeit, als Johannes die Vision auf der Insel Patmos hatte, Schritt für Schritt in der darauffolgenden Phase der Geschichte eingetroffen sind. Die Offenbarung wäre also eine Art Vorschau auf die Geschichte Europas seit jener Zeit bis ungefähr heute. Dazu gehört die Geschichte Roms, das Papsttum, der Islam, der Untergang des Osmanischen Reichs und viele andere Dinge. Ich habe mich, wenn auch nicht sehr eingehend, mit diesen Theorien befasst und muss sagen, dass ich persönlich zwei Einwände habe. Erstens, sie stimmen nicht mit den geschichtlichen Fakten überein. Zweitens, sie stimmen nicht mit den Aussagen der Bibel überein. Auf dieser Grundlage kann ich diese Art der Interpretation der Offenbarung nicht akzeptieren. So las ich zum Beispiel in einem Buch, die Austrocknung des Euphrat sei der Untergang des Osmanischen Reichs gewesen. Wer weiß heutzutage schon etwas über das Osmanische Reich? Sicher nicht jeder von euch. Und dennoch behauptet man, dies sei der Tag des Zornes Gottes gewesen. Wenn der Tag des Zornes Gottes nicht schlimmer ist, dann brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen. Versteht ihr, dass diese Sichtweise total unausgeglichen ist? Also bleibt mir im Grunde nichts anderes übrig, als den anderen Deutungsansatz zur Offenbarung zu akzeptieren, der besagt, Johannes hätte diese Vision vor seinen Augen gesehen, in der Vergangenheitsform niedergeschrieben, was er gesehen hätte, aber die meisten, wenn auch nicht alle Dinge der Vision, würden erst in der Zukunft eintreffen. Obwohl sie im Buch in der Vergangenheitsform stehen, werden sie von uns aus gesehen erst in der Zukunft eintreffen. Und wenn du bereit bist, diesen Deutungsansatz zu akzeptieren, dann kann ich dir bestätigen, dass meine Lehre aus dem ersten Vortrag über die Position des Reiches Satans und die Aktivitäten der satanischen Engel hundertprozentig biblisch ist. Im folgenden Text wird dies offenbar. Vergesst nicht, dass wir zwar die Vergangenheitsform lesen, die Erfüllung aber noch aussteht. Vers 7, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Wer ist der Drache? Satan. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Wessen Stätte? Die Stätte Satans und seiner Engel. Wenn das in der Zukunftsform steht, wo ist ihre Stätte dann jetzt? Im Himmel, das ist logisch. Vers 9, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache. Aus dem Himmel hinausgeworfen, heißt das. Die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Woher kam diese Stimme? Vom Himmel. Das bezieht sich an diesem Punkt nicht auf die Erde, sondern auf den Himmel. Die Autorität wurde endlich im Himmel errichtet. Wie? Weil durch die Autorität Christi das Reich Satans aus dem Himmel verbannt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Autorität Christi noch nicht völlig im Himmel etabliert gewesen. Wie geht es weiter? Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Das steht hier zwar in der Vergangenheit, wird aber erst in Zukunft erfüllt. Was erfahren wir dadurch über Satan? Was ist seine wichtigste Aktivität jetzt? Er verklagt uns. Warum? Weil er will, dass wir uns permanent schuldig fühlen. Denn alles dreht sich um die Frage nach Gerechtigkeit oder Schuld. Wenn der Engel vom Himmel aus von unseren Brüdern spricht, wen meint er dann damit? Ich glaube, er meint die Gläubigen auf Erden. Und über die Gläubigen auf Erden wird gesagt, und sie haben ihn überwunden. Das ist personenbezogen gemeint. Wir stehen im direkten Konflikt mit ihm, Satan. Wenn das stimmt, bestätigt sich damit, was ich schon gesagt habe, nämlich, dass es unsere Aufgabe ist, gegenüber Satan den Sieg Christi umzusetzen. Ich glaube, dass es schon rein logisch unsere Aufgabe ist, weil wir die Waffen haben. Kein Wunder, dass Satan diese Lehre nicht hören will. Schließlich ist Unwissenheit seine zweite größte Waffe nach der Anschuldigung. Solange er uns in Unwissenheit lässt, ist sein Reich sicher. Wie haben sie ihn überwunden? Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Befassen wir uns zunächst damit, welche Menschen Satan überwinden. Es sind nicht alle, sondern es heißt von ihnen, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Was heißt das? Es war nicht wichtig für sie, ob sie leben oder starben. Es war nicht ihr oberstes Ziel, am Leben zu bleiben. Es war ihr oberstes Ziel, den Willen Gottes zu tun, gleichgültig, ob sie lebten oder starben. Mit anderen Worten, sie waren restlos hingegeben. Nur hingegebene Christen können Satan einen Schrecken einjagen. Ich will es veranschaulichen. Wenn ich Lenin zitiere, was sehr selten ist, dann immer nur seinen Satz: Kommunisten sind tote Menschen im Urlaub. Was meinte er damit? Er meinte wohl Folgendes: Wenn du Kommunist wirst, unterzeichnest du dein eigenes Todesurteil. Du musst mit dem Tod rechnen. Entweder im Gefängnis oder durch ein Erschießungskommando oder auf den Barrikaden während der Revolution oder irgendwo im Urwald. Doch ein Kommunist werden heißt, mit dem eigenen Tod rechnen. Doch bis der Augenblick deines Todes gekommen ist, bist du sozusagen ein Toter auf Urlaub. Das nenne ich Hingabe. Und ich bin der Meinung, dass der Kommunismus in unserem Jahrhundert deshalb so große Fortschritte gemacht hatte, weil die Kommunisten hingegebene Leute waren. Und ich bin der Überzeugung, dass wir Christen keine Aussicht auf Sieg haben, wenn wir nicht eine vergleichbare Hingabe zeigen. Ich bin auch der Überzeugung, dass dies der Grund ist, weshalb Nordvietnam Südvietnam besiegte. Da stand Hingabe gegen mangelnde Hingabe. In jedem Kampf, der unter gleichen Vorzeichen beginnt, werden die hingegebeneren Kämpfer immer siegen. Das gilt auch für den geistlichen Bereich. Hingegebene Kommunisten werden Christen, denen die Hingabe fehlt, immer besiegen. Es ist also nicht in erster Linie wichtig, was wir tun, sondern wer wir sind. Was Königin Esther sagte, bevor sie zu König Ahasveros hineinging, veranschaulicht sehr klar, was Hingabe ist. Sie sagte: Normalerweise werden alle umgebracht, die zu ihm hineingehen, ohne gerufen worden zu sein, und ich wurde nicht gerufen. Mordechai antwortete auf den Punkt gebracht: Was soll's? Sie entgegnete: Stimmt, ich gehe. Wenn ich umkomme, so komme ich eben um. Das ist Hingabe. Ohne Hingabe geht es nicht, sie ist notwendig. Das oberste Ziel eines Christen ist nicht, am Leben zu bleiben. Wenn wir nun von dieser Sorte Menschen sprechen, fragen wir uns: Wie haben sie überwunden? Die Antwort lautet: Sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Zwei Waffen: das Blut Jesu, das Wort Gottes. Sie machten die Waffen wirksam durch ihr Zeugnis. Wir können dies folgendermaßen interpretieren: Wir überwinden Satan, wenn wir persönlich Zeugnis darüber ablegen, was das Blut Jesu dem Wort Gottes zufolge für uns tut. Ich wiederhole: Wir überwinden Satan, wenn wir persönlich Zeugnis darüber ablegen, was das Blut Jesu dem Wort Gottes zufolge für uns tut. Hierzu eine Illustration aus dem Alten Testament. Damals bewahrte Gott sein Volk Israel vor dem Gericht und der Unterdrückung des Feindes durch das Blut des Passahlammes. Gott schrieb vor, dass der Vater jeder Familie an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Tageszeit ein Lamm, das bestimmte Anforderungen erfüllte, opfern sollte. Beim Schlachten musste er jeden Blutstropfen des Lammes in einem Becken auffangen. Das Blut war so kostbar, dass kein Tropfen verschüttet werden durfte. Sobald das Blut des Lammes in einem Becken aufgefangen worden war, konnte jeder Israelit theoretisch in den Genuss des göttlichen Schutzes kommen, aber es fehlte noch etwas. Um den Schutz zu erlangen, musste jeder Israelit das Blut von dem Becken in sein Haus bringen. Wie er dabei vorgehen musste, war genau vorgeschrieben. Er musste ein Büschel Ysop in das Blut tauchen und das Blut dann an die Türpfosten und die Oberschwelle der Haustür streichen. Sobald das Blut vom Becken zum Haus gebracht worden war, war das Haus geschützt. Und Paulus sagt in 1. Korinther 5,7: Denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Er vergleicht den Kreuzestod Christi mit der Schlachtung des Passahlammes. Deshalb sagen wir: Weil das Lamm geschlachtet wurde, stand sein Blut zur Verfügung. Doch allein die Tatsache, dass Christus sein Blut vergossen hat, bietet noch keinen von uns Schutz. Um den Schutz zu erlangen, müssen wir das Blut an den Ort bringen, an dem wir leben. Im alten Bund war hierfür nur das Büschel Ysop gestattet. Im neuen Bund brauchen wir kein Ysop, aber es gibt auch nur eine zulässige Möglichkeit. Welche? Durch unser Zeugnis. Unser Zeugnis holt das Blut aus dem Becken und streicht es dorthin, wo wir leben. Deshalb überwinden wir Satan, indem wir Zeugnis darüber ablegen, was das Blut Jesu dem Wort Gottes zufolge für uns tut. Kein Zeugnis, kein Schutz. Kein Wunder, dass der Teufel gegen dein Zeugnis kämpft. Er will, dass das Blut im Becken bleibt. Dann kann er dein Haus angreifen. Abschließend möchte ich euch einen kurzen Leitfaden für das Zeugnis geben an die Hand geben, den es auch schon auf Kassette und in gedruckter Form gibt. Ich nenne die Stellenangaben, spreche das Bekenntnisgebet, ohne die Schriftstellen zu zitieren. Ich möchte, dass ihr beim ersten Mal zuhört und mir beim zweiten Mal nachsprecht. Hier also die Bibelstellen. Epheser 1,7, Psalm 107,2. Durch das Blut Jesu bin ich aus der Hand des Teufels befreit. Durch das Blut Jesu sind mir all meine Sünden vergeben. 1. Johannes 1,7. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt mich jetzt und immer wieder von aller Sünde. Römer 5,9. Durch das Blut Jesu bin ich gerechtfertigt, gerecht gemacht, so als hätte ich nie gesündigt. Hebräer 13,12. Durch das Blut Jesu bin ich geheiligt, heilig gemacht und für Gott abgesondert. 1. Korinther 6, 19-20. Mein Körper ist ein Tempel für den Heiligen Geist, erlöst, gereinigt und geheiligt durch das Blut Jesu. Deshalb, also aufgrund all dessen, was ich eben sagte, hat der Teufel durch das Blut Jesu keinen Platz mehr in mir und keine Macht mehr über mich. Offenbarung 12,11. Ich überwinde Satan durch das Blut des Lammes und das Wort meines Zeugnisses. Steht nun bitte auf. Ich werde euch dies vorsprechen, weil ich euch das Privileg, das Blut aus dem Becken zu nehmen und es über euch zu sprengen, nicht vorenthalten will. Sprecht nicht mit mir, sondern sprecht mir nach. Epheser 1,7. Psalm 107,2. Durch das Blut Jesu bin ich aus der Hand des Teufels befreit. Durch das Blut Jesu sind mir all meine Sünden vergeben. 1. Johannes 1,7. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt mich jetzt und immer wieder von aller Sünde. Römer 5,9. Durch das Blut Jesu bin ich gerechtfertigt, gerecht gemacht, so als hätte ich nie gesündigt. Hebräer 13,12. Durch das Blut Jesu bin ich geheiligt, heilig gemacht und für Gott abgesondert. 1. Korinther 6,19 und 20. Mein Körper ist ein Tempel für den Heiligen Geist, erlöst, gereinigt und geheiligt durch das Blut Jesu. Deshalb hat der Teufel durch das Blut Jesu keinen Platz mehr in mir und keine Macht mehr über mich. Offenbarung 12,11. Ich überwinde Satan durch das Blut des Lammes und das Wort meines Zeugnisses. Wenn ihr das glaubt, dann preist den Herrn dafür.